Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für Damen und Herren, deren Lieblingstragödie Ödipus ist. Ein Stück über die jahrtausendealte Frage, kann eine Frau wirklich alles haben? Heute zu Gast Sabine Rienberger. Sie ist Direktorin des Valentin-Karlstadt-Museums in München, besser gesagt Museums, denn das Ganze schreibt sich mit Ä, das jetzt nach einer längeren Renovierungsphase wieder eröffnet wird. Mit ihr unterhalte ich mich über ein legendäres Duo deutscher Entertainment- und Komikgeschichte, Karl Valentin und Liesel Karlstadt, die aber eben auch den Bereich der ernsten Kunst sehr stark geprägt haben. Viel Spaß beim Gespräch mit Sabine Rienberger.
Es gibt ja immer so ein bisschen so eine Abgrenzung vom ernsthaften Theater gegenüber so unterhaltenden Formen.
Da kann ich Ihnen zu Karl Valentin gleich eine Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Also der Karl Valentin hatte sich immer als Volkssänger bezeichnet. Diese Volkssängerkunst würde man heute als Stand-up-Comedy ungefähr bezeichnen. Das war ein Massenphänomen zur Jahrhundertwende in München. War vor allen Dingen die Unterhaltung der kleinen Leute in den Wirtshäusern, in den Singspielhallen und so weiter. Da gab es in München 800 hauptberufliche Volkssängerinnen und Sänger bei noch nicht mal 500.000 Einwohner und ungefähr 200 Wirtshäuser-Singspielhallen, wo man auftreten konnte. Und da wurde schon unterschieden in den Konzessionen. Also die Volkssänger hatten eine sehr strenge Zäsur und man durfte ein Stück nicht länger als ein Akt spielen. Oft durften nicht mehr als 5 Schauspieler auf der Bühne stehen oder 5 Akteurinnen. Und manchmal durfte man nur im Salonanzug oder in der Tracht auftreten, wenn man keine Konzession für ein Kostüm hatte, um den richtigen Theatern keine Konkurrenz zu machen. Und Valentin war Teil dieser Bühne und es durften auf der Bühne auch nur ausgebildete Schauspieler stehen. Und Valentin hat sich eben selber immer als Volkssänger bezeichnet und war in dieser Szene verhaftet. Das heißt, er durfte auch keine abendfüllende Stücke spielen, sondern immer, das war ein Nummernprogramm. Und dann hat Valentin ein Stück entwickelt, das heißt Tingeltangel. Das ist später auch bekannt unter Theater in der Vorstadt oder Orchesterprobe, wo er ganz viele Nummern über den roten Faden des Tingeltangels zusammenfädelt und dann eben ein abendfüllendes Programm draus bastelt. Und später hat ihn Bert Brecht an die Kammerspiele geholt, weil er ein großer Bewunderer von Karl Valentin war und sich auch einiges von ihm abgeschaut hat und ihn, glaube ich, als einzigen Lehrmeister benannt hat. Und dann war er mit der Liesel Karlstadt an den Kammerspielen und hat dort Premiere 24 mit den Raubrittern von München gehabt, auch um das Theater zu füllen. Und da hat ihn dann Brecht und Bronnen ein Zeugnis ausgestellt, dass er ein Schauspieler von allerhöchstem Rang ist, um dort überhaupt auftreten zu können. Aber das Interessante ist, dass es dann bei Liesel Karlstadt und Karl Valentin völlig verwischt. Also die waren in dieser Szene total drin, weil das war eine so neuartige, einzigartige Kunst, die beiden gemacht haben, die eine Zeitlosigkeit, wie ich finde, bis heute haben, die eben nicht mehr in U und E zu unterscheiden ist. Und jeder, der also schon als Valentin angefangen hat, hier 1912 aufzutreten, das war der Shootingstar der Stadt. Und jeder, der wusste, das war ein Geheimtipp, was gibt's in München zu sehen, der ist zum Valentin gegangen und alle haben über ihn geschrieben. Und dann später natürlich, sobald die das Duo waren, Valentin Karlstadt, über die beiden, weil dann konnten sie das entwickeln, was sie später gemacht haben. Ob das Hermann Hesse war, der über die Innernürnberger Reise schreibt, Kurt Tucholsky, der wunderbare Roder. Alle haben die bewundert und geschrieben, weil die wussten, das ist was noch nie gesehen ist. Und zu denen ging Gustav Gründgens, die Liesel Karlstadt war sehr mit der Erika Mann befreundet, mit der Therese Giese. Also da hoben sich alle Grenzen. Und man hat sich, also Valentin war kein Gesellschaftsmensch. Das hat vor allen Dingen die Liesel Karlstadt gemacht. Man hat sich mit ihr gern umgeben. Und Auch Thomas Mann schreibt in die Auftrittsbücher von Valentin rein, großer Fan. Also da hat man was ganz anderes gefunden und da hebt sich das auf.
Ja, was ich total spannend finde, ich habe natürlich jetzt in Vorbereitung aufs Gespräch nochmal so lesen über Karl Valentin und Liesel Karlstadt. Ich finde, es ist so ganz schwer zu fassen, was die beiden überhaupt gemacht haben. Also das ist so breit, das deckt so ein breites Feld ab.
Diese Kunst, die so erfolgreich von ihnen praktiziert wurde, die hat vor allen Dingen zusammen funktioniert. Und da hat jeder seine Rolle da drin. Wir haben jetzt der Liesel Karlstadt nochmal sehr zu Recht sehr viel Aufmerksamkeit der Neugestaltung gewidmet. Also Valentin ist ja so ein Sprachphilosoph. Ja, es gibt ja 1000 Sprüche oder Aphorismen, die bis heute Gültigkeit haben und in unserem Sprachgebrauch aufgegangen sind, weil es gibt für jede Lebenssituation, wenn wir heute hoffentlich Abend keinen Regen haben, sondern schönes Wetter, wenn wir unser erstes Fest feiern, aber wenn es regnet würde, dann würde Karl Valentin sagen, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also das sind so Sachen, sie finden für jede Lebenslage die richtige Philosophie und das ist schon ureigen Karl Valentin. Ja? Die Liesel Karlstadt hat eine andere Rolle. Ich wurde gestern gefragt, warum wir lauter Valentin-Zitate haben und keine Liesel Karlstadt-Zitate, also die so aphoristisch sind. Dann sage ich, weil sie sich bei der Liesel Karlstadt nicht finden werden. Aber das heißt ja nicht, wenn man jemand auf die gleiche Ebene bringt, wo man hingehört, heißt das ja nicht, dass man sie gleich macht. Also das wollte ich nur mal so vorausschicken. Diese Idee dieser Kunst, ist Karl Valentin, würde ich schon sagen, dieses Sprachakrobatische, dieses Wortakrobatische, die Sprache zu strapazieren, so lange bis weh tut. Gleichzeitig hat er ja seinen Körper als Körperakrobat eingesetzt. Die Liesel Karlstadt ist das Gegenteil davon, die bewegt sich um diesen Fixstern und bringt ihn überhaupt erst zum Strahlen und schlüpft in jede Rolle. Valentin ist ja immer er selber. Aber das, was die machen, das ist eben so absurd. Das ist so vorausschauend. Das erste Stück, das die gemeinsam machen, heißt das Alpensänger TZ. Und zu der Zeit waren ganz viele Tiroler Gruppen in Mode, die da aufgetreten sind, halbjodelnd irgendwie. Und so eine Gruppe veräppeln die. Und die sind so schlecht auf der Bühne, dass sie der Wirt zum Schluss rausschmeißt. Ja? Und dann sagt der Valentin, der ist da, der Sohn des Ensembles, sagt zum Wirt, uns müssen's Erna merken, sie sind nicht auf uns angewiesen, aber mir auf Erna. Er will natürlich das Gegenteil sagen, sagt aber das Richtige und dann sagt die Liesel, komm Papa, back mal's Gebirg ein und geh mal. Und dann ist da ein Klappgebirge auf der Bühne, das nimmt man unterm Arm und dann treten sie ab. Das ist ein Verfremdungseffekt, den Brecht erst fast 20 Jahre später in seinem Theater eingeführt hat. Also es ist sehr, sehr avantgardistisch. Das hat es bis dahin nicht gegeben.
Aber können Sie sich erklären, wo kommt biografisch bei dem Karl Valentin dieses dadaistische, absurde, verfremderische, wo kommt das her? Also wie ist das entstanden? Wie ist da überhaupt zur Kunst gekommen?
Das haben sich schon viele gefragt. Ich sage immer, Karl Valentin passt in keinen Rahmen und in keine Schublade und er ist auch gar nicht zu fassen. Und im Endeffekt, er hat natürlich erst zu den Volkssängern gegangen. Es gab einen Salonhumorist, Karl Magstadt, der damals sehr, sehr berühmt war. Den hat er sehr gerne gesehen. Dann schaut man sich ein paar Standards ab, wie funktioniert das. Aber der schöpft das alles aus sich selber. Also das ist einfach heute ist dieser Begriff leider zu blöd anders. Also ich habe immer früher gesagt, es ist ein querdenkendes Hirn. Das würde ich heute in den Kontext, wo man das heute nimmt, nicht mehr nennen. Aber er denkt in anderen Dimensionen. Und das macht ihn so einzigartig. Persönlich war der mit Sicherheit nicht immer ein angenehmer Zeitgenosse. Es war eher ein ernsthafter Mensch als ein lustiger Mensch. Also ich finde in seiner Biografie, meine ich, einen Schlüssel zu finden darin, dass er als übrig gebliebenes Kind aufgewachsen ist in der Vorstadt, also schon in bescheidenen Lebensverhältnissen, aber relativ privilegiert. Seine Eltern haben hier eine kleine, also ich sage jetzt hier, weil ich schaue tatsächlich von meinem Fenster aus auf das Dach des Geburtshauses von Valentin. Das ist Zufall. Ist er als Vorstadtmensch aufgewachsen, was mit an was dazugehört. Seine Eltern haben eine kleine Spedition betrieben. Drei Kinder sterben vor ihm. Eine Schwester im Säuglingsalter, das hat es damals öfter gegeben, und dann zwei Brüder, die sind 6 und 8 Jahre alt, die sterben wenige Wochen nach seiner Geburt, innerhalb einer Woche an der Diphtherie. Und auch der Valentin hatte das als frisch geborener Säugling und überlebt das. Und jetzt kann man, das war auch in der damaligen Zeit ein fast nicht zu überwindendes Erlebnis für die Mutter und für die Eltern. Und insofern ist der im Gefühl des Besonderen groß geworden. Also da hatte niemand eine harte Hand gegen den. Der ist auch, hat sich, glaube ich, sehr viel erlaubt. Das schreibt er auch später in seinen Jugendstreichen nieder. Und gleichzeitig hat er auch diese ständige Angst, die ihn übrigens auch sein ganzes Leben auch in seinen Bühnenthemen begleitet, um seine Gesundheit, um sich selber. Er traut sich ja gar nichts. Er ist ein Vorstadt-Hypochonder. Auch mitgenommen. Also diese Angst um ihn, dass diesem letzten Kind was passieren könnte, das hat er auch sehr verinnerlicht. Und er ist von Anfang an der Nabel der Welt. Also er hat, glaube ich, einen sehr lebenslustigen Vater gehabt, der auch gern mal zum Singen, also der war in einem Chor dabei und so. Also da hat er so ein paar Ideen vielleicht gesehen. Er hat Zitherunterricht gehabt, das war sein Lieblingsinstrument. Aber vom Prinzip her, das haben andere auch. Ja.
Ich habe gesehen, dass er ist so ganz früh auch so mit Maschinen aufgetreten. Und der hat sich ja offenbar für wahnsinnig viele Sachen interessiert, was dann, glaube ich, darin resultierte, dass er auch in so vielen Genres oder in so vielen Subgenres irgendwie unterwegs war. Ne?
Ja, also er war wahrscheinlich der Erste, der ein Filmstudio in Münden hatte, am Platzl. Es war allerdings nicht sehr erfolgreich. Und er hat dann sein Orchestron gebaut. Er war ein gelernter Schreiner und ist mit denen durch die Lande gezogen, also das Orchestron 30 Instrumente gleichzeitig selber gespielt. Das war auch eher ein Debakel, hat aber sehr viel auch mit Ton schon experimentiert und war schon multimedial unterwegs. Wir haben ja praktisch jetzt im Museum, das wir jetzt wieder eingerichtet haben, bis gestern um 5, haben wir die Valentin-Ausstellung, die bestehende, aufgefrischt mit auch ein paar schönen, tollen, neuen Objekten. Die Volkssänger-Ausstellung hat ein paar neue Akzente bekommen und die Liesel Karstadt haben wir komplett neu gemacht. Und die Valentin-Ausstellung heißt Sturzflüge in den Zuschauerraum, die Volkssänger-Ausstellung an jedem Ecker Gaudi und die Liesel Karstadt heißt Flug zum Mond. Weil, und da schlage ich jetzt den Bogen zu Ihrer Frage, es gab 1928 ein Bühnenstück von Karl Valentin und Liesel Karlstadt und es hieß Flug zum Mond, wo man 1928 zum Mond geflogen ist. Sie müssen die Geschichte nicht umschreiben, weil es hat nicht funktioniert. Das ist ein wahnsinnig aufwendiges Stück gewesen. Da ist im Hintergrund ein Film gelaufen, dann kam Ton aus dem Lautsprecher. Wohlgemerkt, wir befinden uns im Jahr 1928 und es war ein Riesenspektakel, diesen Mondraketenflug zu versuchen zu simulieren, der auch auf der Bühne nicht funktioniert. Dieses Stück ist nicht so oft aufgeführt worden, weil es so kompliziert war aufzuführen. Aber da es ist ein multimediales Bühnenstück und da ist dann auf der Bühne auch die Presse da und so. Jeder wartet natürlich auf diesen spektakulären Flug und dann rattert dieses Raketenflugzeug auch und plötzlich kommt ein Wind auf und dann sagen die zu der Anwesen, erst werden sie geehrt vom Bürgermeister und so weiter und dann zum Schluss werden ihnen die Plaketten wieder abgerissen und dann sagen sie, wir können leider heute nicht fliegen, weil heute geht so ein Wind. Vielleicht geht es übermorgen. Und dann werden sie gefragt, ja, weht denn übermorgen kein Wind? Dann sagt der Valentin, ja, übermorgen weht selten ein Wind. Das ist übrigens einer meiner Lieblingssprüche. Aber da sieht man schon dieses multimediale Agieren. Es gibt auch sowas ähnliches, das heißt in der Schreinerwerkstatt, wo man den Tonfilm schon auf der Bühne versucht herzustellen, wo praktisch eine Leinwand runterkommt, man hinter der Leinwand selber agiert und der Ton kommt von der Schallplatte. Also so war der sehr experimentell beide unterwegs.
Wie ist denn die Liesel Karstadt in dieses Universum hineingeraten? Also was für einen Hintergrund hat die?
Ganz anders. Also die kommt aus ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen, ist in der Zieblandstraße in Schwabing geboren, es waren 9 Kinder, 5 haben das Jugendalter überlebt. Die Mutter ist sehr früh gestorben. Der Vater war unselbstständiger Bäcker, Broteinschießer. Also ganz, ganz bescheidene Verhältnisse, in denen die Liesel Kallstadt aufwächst. Und im Gegensatz zum Valentin, der ja die Schule hasste und auch seine Lehrer, war sie eine sehr fleißige, gute Schülerin, weil sie schon immer irgendwie in sich was werden wollte. Und sie lernt dann nach der Pflichtschulzeit Verkäuferin bei Hermann Tietz, heute Hertie oder auch nicht mehr. Das ist eigentlich das, was für sie vorgesehen ist, sage ich mal. Und diese Volkssängerszene, deswegen stellen wir das in einer eigenen Ausstellung aus, es gibt aber auch Möglichkeiten. Ja? Und sie ist eines Tages, nimmt sie ihr Bruder zu so einer Aufführung mit und sie ist da Feuer und Flamme dafür. Man hat ihr das wohl angesehen. Man hat sie da schon sogar gefragt, ob sie, man hat da oft nach Anfängerinnen gesucht. Also irgendwer, der gar nichts damit zu tun hat, von so einer Volkssängergesellschaft, hat sie sich noch nicht getraut. Und 2 Jahre später nimmt sie ein Angebot an bei der Gesellschaft Adalbert Meyer. Und die hat dann am Tag so viel verdient, wie sie als Verkäuferin im Monat verdient hat. Und hat sich dagegen den Willen des Vaters durchgesetzt und ist dabei geblieben und hatte da schon Tourneeverträge. Und dann sieht sie Valentin, weil sie zufällig am gleichen Abend aufgetreten sind und sagt, dass sie als Soubrette gar nicht so gut ist, aber dass sie Talent zum Komischen hat. Und er schreibt dann was für sie und sie schließt sich ihm an. Was schon mal, das ist prägend für das Leben der Liesel Kallstadt, dass sie immer jenseits der Konvention ist und eine völlig außergewöhnliche Frauenbiografie hat. Sie schließt sich diesen Nobody oder Newcomer an. Eine weise Entscheidung, weil sonst würde man von ihr vielleicht heute gar nicht mehr so viel wissen, aber da kann sie auch das machen, was sie kann. Und dann wird es dieses Jahrhundertpaar. Es wird immer alles, also vor allem bei der Liesel Kallstadt, mit einer sehr großen Bescheidenheit transportiert, aber die waren schon Teil dieser Künstlergesellschaft der damaligen Zeit. Und das Tragische ist ja auch für die beiden der Nationalsozialismus, mit der auch einhergeht mit einem Bühnenstern und auch mit einer Beschränkung der künstlerischen Freiheit. Und dann hat man auch immer weniger Möglichkeiten, die Kunst zu machen. Nicht, dass, also es wurden 2, 3 Sachen von denen auch zensiert. Ich weiß gar nicht, ob das immer so bewusst war, aber die Bühnen waren zum großen Teil nicht mehr da und das Publikum, ein Stammpublikum der beiden war ein jüdisch-intellektuelles. Auch viele KollegInnen, die sie auch gegenseitig sich sehr verehrt haben. Und eine ganz wichtige Bühne war, nachdem wir München immer mehr zugemacht haben, war das Kabarett der Komiker in Berlin. Und es wurde von einem Wiener Juden geleitet, nämlich Robicek, der später nochmal eine legendäre Hollywood-Karriere oder eine, das ist falsch gesagt, eine legendäre Broadway-Karriere gemacht hat. Der hätte dem Valentin alles gezahlt, dass der kommt, weil der ist ja so ungern gereist, weil er wusste, da ist das Haus voll und da kommen die Leute und da ist auch die ganze Berliner Who is Who hingegangen, wenn Valentin Kallstadt dort war. Die hatten dort 6 große Gastspiele, aber auch der musste ins Exil. Also, oder Tucholsky, der wunderbare Aufsätze über Karl Valentin, also dieses Publikum ist auch verschwunden. Und insofern hatten die sehr bald schon Krisenzeiten. Das hat jetzt nichts mit ihrer Popularität zu tun, sondern sie hatten einfach immer weniger Auftrittsmöglichkeiten, was dann natürlich in der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs gipfelte, wo Valentin überhaupt nicht mehr aufgetreten ist, weil er sich da auch viel zu sehr gefürchtet hat und weil er das auch nicht mehr fertig gebracht hat, die Ohrleute zu unterhalten, während, wie er sagte, die Leute auf der Straße sterben. Bei der Liesel Kallstadt war das anders, weil die hat ja schon sich ab Anfang der 30er Jahre parallel eine Solokarriere aufgebaut. Die hat eigentlich durchgespielt, mehr oder weniger. Und gleich nach dem Krieg haben sie dann, also nicht gleich, aber 1947 dann haben sie versucht, dieses Duo wieder zu beleben, hatten einen großartigen Auftritt Silvester 47, 48 im Simpel. Da war der junge Gerd Fröbe vor ihnen dran. Aber kurz darauf ist Valentin gestorben. Am 9. Februar 1948. Und damit war es mit diesem Duo zu Ende.
Ich finde es total spannend, was Sie anfangs erzählt haben, wie einflussreich, wie auch quasi auf diese ganze Brecht- und Stadt- und Staatstheater-Ebene waren. Oder wenn Sie jetzt quasi so einen Auftritt von den beiden schreiben mit diesen ganzen technischen Elementen, die da mit reinspielen, dann ist das ja eigentlich total modern oder total prägend gewesen, ne?
Also Brecht beruft sich ja wirklich auf Valentin. Da hat er da als ganz junger Dramaturg in den Kammerspielen angefangen. Und es gibt ja auch einen sensationellen, absurden Film, Die Mysterien eines Frisiersalons von 22, wo Brecht Regie geführt hat. Das ist ja das erste Splatter-Movie überhaupt. Da rollen Köpfe, weil man beim Friseur auch mal geköpft werden kann. Und so, wenn Sie den nicht kennen, unbedingt anschauen, sensationell. Da glauben Sie eher, dass Sie einen Film von Louis Buñuel anschauen als von Karl Valentin. Komplett surrealistisch. Das ist auch überliefert von Bert Brecht. Also der hat in den Kammerspielen sein Edward inszeniert und da ziehen die Soldaten in den Krieg und er kam mit dieser Inszenierung nicht weiter. Und dann hat er den Valentin gefragt, ja, wie sind denn Männer, die in den Krieg ziehen? Dann sagt er, ja, die sind halt blass, weil sie Angst haben. Und das war dann für Brecht, das beschreibt er selber so, der ausschlaggebende Moment, dass er die Soldaten weiß geschminkt hat, was damals ein ganz neues Element war. Und auch die Inszenierung dann zu der gemacht hat, was sie später wurde. Also auch da hat er wirklich ganz großen Einfluss auf das Theater. Und Samuel Beckett hat ihn auch mal besucht 1937. Was wirklich sehr interessant ist, also Samuel Beckett wurde später auch mal von einem Valentin-Biografen angeschrieben. Später weiß man das auch aus seinen Tagebüchern, die erst sehr spät eingesehen werden konnten, erst vor ein paar Jahren, dass er von dieser Begegnung sehr tief beeindruckt war. Er hat über sein Erlebnis von einem Valentin-Stück erzählt, ich habe viel und voll Trauer gelacht. Und bei Samuel Beckett, wissen Sie ja, wartet man ja immer auf das Ereignis, das nicht eintritt. Und bei Valentin ist das sowieso immer so, da tritt dann plötzlich der Schluss ein.
Eine Zeit lang war Valentin ja auch tatsächlich irgendwie, und Liesel Karlstadt auch, relativ vergessen, was die gemacht haben, oder?
Also die Liesel Karlstadt, das ist heute vergessen, aber die hatte ja nach dem Krieg eine ganz große Karriere, vor allen Dingen eine große Rundfunkkarriere. Es gab die Familie Brandl, das können Sie sich ein bisschen so vorstellen, wie die Lindenstraße. Zu einem Anfang, man hat auch so Tagesthemen und es hieß erst der Haushaltslehrling, so was so passiert, mit aufgenommen, auch wie sich die Jugendlichen frisch verlieben und so. Das spielt dann immer in der nächsten Episode eine Rolle und da war Siegelmutter Brandl. Und diese Serie war unglaublich erfolgreich. Die Liesel Karlstadt stirbt sehr plötzlich 1960 an einem Schlaganfall bei einem Erholungsaufenthalt in Garmisch-Partenkirchen. Man hatte die nächsten Folgen schon geplant, keiner hat damit gerechnet. Und als sie gestorben ist, da war ganz München, das war ein Schock, der durch ganz München gegangen ist. Da waren Trauben vor den Zeitungsständern, haben sich gebildet, die diese Meldung brachten vom Tod der Liesel Karlstadt. Und anders als bei Karl Valentin, der ziemlich einsam da im Planegg beerdigt wurde damals, war da wirklich ganz München auf den Beinen. Sie hatte ein Ehrengrab oben am Bogenhauser Künstlerfriedhof, ein sehr schönes, und die Aussegnung war am Ostfriedhof, da war kein Durchkommen. Als dann die Hauptdarsteller der Familie Brandl zur Beerdigung kamen und nicht durchkamen, dann hat einer gesagt, geht's auf Zeiten, da kommt Familie. Und dann sind die Leute, also da hatte man eine ganz große Identität damit, wie das auch, weiß ich was, wen gibt's denn heute da? Ich schaue nicht mehr viel fern, deswegen kann ich es Ihnen nicht sagen, als Kind, wie man den Professor Brinkmann als Arzt angesprochen hat oder so. So war sie, die Mutter Brandl. Sie war ein großer Rundfunkstar, während Valentin da tatsächlich schon viel mehr in Vergessenheit geraten ist. Zur Renaissance von Karl Valentin hat sehr viel dieses Museum beigetragen, das von einem Künstler privat gegründet worden ist im Isartor 1959. Als Valentin-Museum, und das wurde dann vor allen Dingen in den späten 60er und 70er Jahren zum Pilgerort. Und da waren sie alle ob das Achternbusch ist, ob das Schlingensief ist, ob das die Hanna Schikula ist, die auch alle wieder über Valentin geschrieben haben und sich in ihrer Kunst auf ihn berufen haben. Da hat man Rainer Werner Fassbinder, großer Fan. Übrigens liegt er ganz fast neben der Liesel Karlstadt am Bogenhauser Friedhof. Da hat man diesen Avantgardisten auch in dieser Kunst der späten 60er, frühen 70er Jahre wiederentdeckt.
Was gibt es denn im Museum jetzt zu sehen? Jetzt ist es ja wieder eröffnet.
Gestern war die Presse, heute Abend machen wir das Warm-up und die Wiedereröffnung ist morgen.
Ja.
11 Uhr, also wenn die Reden fertig sind, kann man dann ins Museum. Ich freue mich sehr, dass die Bürgermeisterin Mona Fuchs es eröffnet. Die war auch gestern schon bei der Presse. Zwar zusammen auch mit der Baureferentin Jeanne-Marie Ebauer. Und war interessant, wir haben dieses Mal die Liesel Karlstadt in den Mittelpunkt gesetzt und es war ein komplett weibliches Podium und irgendwie hat das eine andere Energie. Das fand ich mal sehr interessant auch zu beobachten. Sehr sympathisch fand ich das alles. Ich habe hier ein schönes, feines Team mit meiner Co-Kuratorin Laura Mokros. Die kommt ganz frisch rein, die ist jetzt seit 3 Jahren bei uns. Die kommt aus der Literaturwissenschaft und ist eine andere Generation. Und ich habe ihr mal gesagt, jetzt schau du mal drüber und sagst du auch, ob du es auch gültig findest, weil ich finde es sehr gültig. Ja. Und wir sind dazu gekommen, dass eigentlich da nicht viel anderes erzählt werden muss. Und so haben wir der, wie man das neudeutsch sagt, einen Trash abgegeben, der Valentin-Ausstellung. Wir erzählen ja dort die persönliche Biografie und das künstlerische Leben in kleinen Dioramen. Also wir haben für die ganzen Künstlerstationen kleine Theater gebaut. Natürlich ist es eine Valentin-Karlstadt-Ausstellung, weil im Theater kommt der Liesel Karlstadt sofort mit vor. Die haben wir sehr hübsch in Szene nochmal gesetzt. Wir konnten da eine andere Technik benutzen, andere Lichter setzen, andere Farben. Und wir haben ein paar schöne Originalobjekte zur Dauerleihgabe bekommen aus Köln, Schloss Wahn, wo ja der Nachlass verkauft wurde Anfang der 50er Jahre. Und wir haben 3 sehr ikonische Objekte jetzt wieder bei uns. Das gehört das Dreirad dazu, mit der durch Nacht und Nebel über die Bühne gefahren ist. Und da gehört auch ein Requisitenmikrofon dazu, das wir oft benutzt haben. Und wie wir die beiden unten auf der Bühne erzählen wir sie im 2. Stock im Film mit einem Fokus auf die Liesel Karlstadt, auf ihre Biografie, wo kommt die her? Oh, und wir haben eine tolle Wandmalerei vom 1. ins 2. Stock. Das hat die Bühnenbildnerin der Staatsoper für uns gemalt, nämlich den Flug zum Mond, weil es geht von der Bühne zum Film, weil das ist ja zwischen Bühne und Film und wir gehen von der Bühne in den Film und sie können da fiktiv in das Mondraketenflugzeug mit Karl Valentin und Liesel Karlstadt einsteigen und mit uns in den 2. Stock fliegen. Und auch heißt die Ausstellung Flug zum Mond. Erst wollten wir sie jenseits der Konvention nennen, weil das ist das Leben der Liesel Karlstadt, aber wir fanden es dann, also ich fand es dann zu soziologisch reingedacht. Das ist ja wieder typisch beim Valentin als Sturzflug in den Zuschauerraum. Und bei der Liesel Karlstadt heißt es dann jenseits der Konvention. Das steht dann schon als Untertitel da. Aber ich fand dann Flug zum Mond auch so metaphorisch, weil das so über dem Leben auch von der Liesel Karlstadt steht, die ja immer woanders hin wollte und auch woanders hin kam, als er eigentlich in die Wiege gelegt wurde. Und da sehen wir ganz viel Ton und Film, Liesel Karlstadt, mit Karl Valentin, aber dann auch in ihren Solo-Projekten bis hin zur Familie Branten und dann die erste Persil-Werbung, die sie fürs Fernsehen, also die erste Werbefilm, den sie fürs bayerische Fernsehen gemacht hat, das war die Persil-Werbung von Henkel. Dann haben wir oben ein tolles Kino eingebaut und alle halbe Stunde ungefähr geht der Vorhang auf und dann kommt nach einem Programm, das wir entwickelt haben, kommt immer ein anderer Film und wenn man jeden Tag hingeht, hat man alle durchgeschaut. Also ich empfehle die Jahreskarte und eine Etage höher ist ja dann unser wunderschönes Turmstüberl-Café, wo man sich erfrischen kann.
Gibt es ein Lieblingsobjekt, das Sie haben? Irgendwas, was Sie ganz besonders gerne mögen?
Es gibt ein schönes Bühnenbild Szenenfoto von den beiden Flug zum Mond. Das ist ein Bild, das ich sehr gerne mag. Das haben wir auch eben zur Vorlage für unseren Flug darauf genommen, weil ich auch das Stück sensationell finde in dieser fiktiven Idee und auch in diesem Scheitern. Das Scheitern ist ja immer das große Thema der beiden und wie man mit dem Scheitern dann auch umgeht, weil es hilft ja nichts. So, man macht es halt dann übermorgen, weil da selten ein Wind geht. Und was ich natürlich jetzt auch ganz toll finde, ist, dass wir dieses Dreirad aus Köln haben. Man kennt es von ganz vielen Bildern und es gibt vom Valentin ein Stück, das heißt Durch Nacht und Nebel, wo er mit diesem Dreirad durch Nacht und Nebel fährt. Und als ich vor 22 Jahren das Museum übernommen habe und mich ernsthaft angefangen habe, mit Valentin Kallstadt zu beschäftigen, habe ich immer diesen Text zu diesem Stück gesucht und habe es nicht gefunden. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Es muss doch dieses Durch Nacht und Nebel irgendwo geben. Bis ich irgendwann eine Beschreibung gefunden habe und festgestellt habe, dass es überhaupt keinen Text gibt, weil dieses Nacht und Nebel schaut folgendermaßen aus. Das ist übrigens auch in den Kammerspielen aufgeführt worden. Die haben ein Band über die Bühne gespannt aus Papier. Da steht drauf Durch Nacht und Nebel und dann kreist Valentin dreimal mit diesem Dreirad unter verschiedenen Glockenläuten um dieses Band rum, um schließlich durch Nacht und Nebel zu fahren. Und das ist die Fahrt durch Nacht und Nebel. Also ich hoffe, wir können die Leute da begeistern, weil das hat ja wirklich so ein, das ist ja nichts Verstaubtes, ja, sondern das ist ja sowas von zeitlos. Und ich bin damals zu diesem Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Kind im wahrsten Sinne des Wortes und habe mich dann da reingearbeitet und diese Faszination dafür hat mich nicht losgelassen und auch bis heute. Und ich meine das Werk ganz gut zu kennen, aber wir haben jetzt die Ausstellung neu kuratiert und es passiert mir immer wieder, dass man Stücke dann auch in einem anderen Kontext liest und man fängt an laut zu lachen, weil es einfach so sensationell ist.
Ich würde Ihnen gerne noch eine allerletzte Frage stellen. Die frage ich auch jeden. Ich weiß gar nicht, ob Sie da so spontane Antwort drauf haben, weil ich mich ja mit so ernsthafter und Unterhaltungskunst befasse und was nehmen wir ernst und was nehmen wir nicht ernst und so weiter. Frage ich jeden, haben Sie ein Guilty Pleasure? Haben Sie irgendwas, was Sie gut finden im Bereich der Kultur, wo Sie eigentlich denken, das ist ein bisschen peinlich?
Also wenn ich mal schaue, ich verurteile niemanden für alles, was er tut, auch nicht, wenn man zu Helene Fischer geht, ich tue es nicht, weil mein Verdienen woanders liegt. Ja? Also es kann ja jeder suchen, was er will. Zunächst möchte ich sagen, dass ich finde, dass Humor ein ganz wichtiges Element in unserer Gesellschaft ist. Und ich bin sehr froh, in einem Museum arbeiten zu können, das sich hauptsächlich mit Humor beschäftigt. Und wenn man Humor, das ist wie bei einem guten Clown, betreibt, dann liegen Tragik und Komik immer ganz nah beieinander. Und gerade bei Valentin Kallstadt ist es so, manchmal weiß man nicht, lacht man noch Tränen, weil das Ganze so lustig ist oder weil das Ganze so tragisch ist. Und ich finde, Humor ist der Kitt unserer Gesellschaft, weil wenn man einmal über das Gleiche gelacht hat, und da sind wir jetzt vielleicht bei Ihrem Thema, dann hat man vielleicht schon wieder einen anderen Umgang miteinander. Und gerade in einer Zeit von gesellschaftlicher Spaltung, finde ich, ist das sehr, sehr wichtig. Und es ist vielleicht bezeichnend, dass Liesel Kallstadt und Karl Valentin auch in dieser Zeit, in einer solchen Zeit gearbeitet haben. Also ich meine, in einer Zeit, wo eine Gesellschaft sehr dividiert war. Und wenn ich was ich ab und zu anschaue, ist Let's Dance, weil ich tanze sehr gerne. Und ich finde es toll, wenn man, ich habe früher wahnsinnig viel Ballett gemacht, manchmal mache ich es noch. Ich finde es einfach toll, wenn man sich da von Null auf so ein Niveau trainieren kann. Wenn ich das zum Schluss noch fragen kann, weil ich gestern von jungen Kolleginnen gefragt wurde, wie das mit dem Bayerischen ist und so und diesen volkstümlichen, sage ich jetzt mal, das ja gerade wieder so Konjunktur hat. Ich habe Ihnen ja gerade schon das Alpensänger-Terzett geschildert, was da Valentins Haltung dazu. Ich kenne auch vom Valentin kein einziges Bild privat in Tracht. Bei Liesel Kallstadt manchmal anders. Das Idiom von Karl Valentin ist das Mündnerische, was auch ein anderes ist als das Bayerische. Es ist ein städtisches. Und aber seine Sprache ist international. Und das ist seine Sprache, aber es ist nicht Thema. Und so ist Valentin heute in viele Sprachen übersetzt und gehört zur internationalen Theaterliteratur, vor allen Dingen im romanischsprachigen Raum, viel in Frankreich, Italien, sogar katalanisch, weiß ich. Also kommen immer Clowns aus Barcelona zu uns, wenn sie da sind. Die sind dann beim Zirkus Krone und besuchen uns immer. Also es ist ein Künstler, der weit über die Münchner Stadtgrenzen, über die bayerischen Landkreisgrenzen und auch über die deutschen hinausreicht.